Seit Jahrzehnten träumt die Menschheit von unbegrenzter und kostenfreier Energie. In diesem Jahrhundert könnte der Traum endlich wahr werden, denn die Solarenergie, nicht die Kernkraft und auch nicht die Kernfusion, übertrifft seit den 1960er Jahren zuverlässig alle Erwartungen. Bis heute wird sie jedes Jahr günstiger und besser. Und das Beste daran, es spricht nicht viel dafür, dass dieser Trend schlagartig endet. Das hat uns Christian Breyer verraten. Der Solarökonom forscht an der Technischen Universität Lappeenranta in Finnland. Effizienter werden und Kosten trimmen, das sei die paranoide DNA der Industrie, hat er uns im Klimalabor verraten. Das Ergebnis ist beeindruckend. Das Anwendungsprofil kann noch so unterschiedlich sein. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo man Solarenergie nicht sinnvoll für wenige Cent nutzen kann, sagt Breyer. Und ein deutscher Politiker hat es schon in den 90er Jahren kommen sehen. Darum geht es diese Woche im Klimalabor. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr Clara oder mir eine E-Mail an podcast@ntv.de schicken. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt ganz viel Spaß mit Christian Breyer, der Solarzivilisation und mir, Christian Herrmann, im neuen Klimalabor. Christian Breyer, hallo und herzlich willkommen zurück im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder Zeit für uns nehmen.
Vielen Dank für die freundliche Einladung.
Herr Breyer, wir möchten heute über ein Thema reden, das gar nicht so einfach in Worte zu fassen ist. Es geht nämlich darum, wie die Solarenergie unsere Welt, unsere Wirtschaft, unseren Alltag grundlegend verändert und wir diese Veränderungen aber so ein bisschen unterschätzen. Ich bediene mich jetzt einfach mal ganz schamlos bei anderen Menschen, die das deutlich besser ausgedrückt haben als ich. Der britische Economist hat letztens in einem Leitartikel von Sonnenmaschinen gesprochen. Der australisch-amerikanische Forscher und Unternehmer Casey Hentmere von der großen Solarrevolution und der norwegische Wirtschaftsphilosoph Anders Inset hat in seiner Kolumne für Focus Online ganz einfach gesagt, die Sonne hat gewonnen. Stimmen Sie dem zu?
Kurz und knapp ja. Ich würde dem vielleicht eine Formulierung hinzufügen, und dass wir eigentlich an der Schwelle stehen, eine nachhaltige solare Zivilisation zu werden. Und das hat den Hintergrund, dass sollten gewisse Projektionen nicht ganz daneben liegen, wir tatsächlich den allergrößten Anteil unserer Energieversorgung für unsere komplette globale Zivilisation von der Sonne gewinnen können.
Das ist, glaube ich, nämlich so der Kern dieser These, wenn Menschen von unbegrenzter und vor allem, glaube ich, auch kostenfreier Energie träumen, dann denken sie ganz häufig an Fusionsenergie. Das ist die Energiequelle, die immer noch 20 Jahre, dann haben wir es geschafft und dann sind es immer wieder neue 20 Jahre, bis es geschafft ist. Davon träumen die Menschen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann es aber sein, dass dieser Traum derzeit schon in Erfüllung geht, zumindest so ansatzweise durch die Solaranlagen, die wir heute eigentlich schon haben und die Technologien.
Da würde ich mit einem ganz klaren Jein antworten. Und zwar ja, im Prinzip, es geht in diese Richtung, aber mit einem ganz dezidierten, absolut klaren Nein, Energie ist nie kostenfrei. Das war sie nie und das wird sie auch nie sein. Nur wir könnten an einen Punkt kommen, wo es sehr, sehr günstig ist. Aber das ist natürlich nicht kostenfrei. Woher das eigentlich kommt, also ich glaube, die Idee, Energie könnte quasi kostenfrei sein, die war schon immer falsch. Die wurde eigentlich vor über 50 Jahren für die Kernkraft eingeführt. Das hieß dann Too Cheap to Meter. Und das war eigentlich eine Marketingaktion, um Kernkraft hoffähig zu machen, hat für Kernkraft nie funktioniert. Das ist heute die teuerste Elektrizitätserzeugungsform von allen etablierten Technologien, die wir kennen. Also es ist um Faktoren teurer wie Photovoltaik und Windkraft, also Photovoltaik als die dominierende Solarenergieform. Kernfusion, da ist eigentlich die Konstante immer 50 Jahre, nicht 20. Also 20 Jahre würde heißen, man würde ja schon grob wissen, wie es funktioniert, tut man aber nicht. Also das ist ungefähr 50 Jahre in der Zukunft und das aber auch schon seit über 50 Jahren. Man muss aber hier wirklich ganz deutlich und klar sagen, das ist wahrscheinlich der größte Forschungsfehlschlag der Menschheitsgeschichte überhaupt.
Die Fusionsenergie.
die Forschung dazu. Also die Wasserstoffbombe, das ist quasi die destruktive Anwendung davon. Die funktioniert schon sehr, sehr lange, hat auch sehr schnell funktioniert. Aber das gleiche Prinzip gilt es unter technisch kontrollierten Bedingungen nutzbar zu machen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und man muss aber dazu sagen, es wird weltweit jedes Jahr viele Milliarden dafür ausgegeben, das seit Jahrzehnten. Und wir haben noch nicht mal die grundsätzlichsten Probleme gelöst davon. Also man kann davon ausgehen, wenn es jemals funktionieren sollte, würde ich jetzt als Physiker gar nicht mal in Frage stellen wollen. Dann wird es aber lange dauern. Es wird sehr aufwendige Forschung sein. Da geht es vor allem um Materialforschung. Mit welchen Materialien kann man etwas erreichen? Extreme Hochtemperaturphysikforschung. Das ist wissenschaftlich, das ist alles ganz, ganz spannend. Das hat halt nur gar nicht viel mit Energie zu tun. Und wenn man sich die relativen Wirkungsgrade vor Augen führt, dann ist der heutige, also wenn man das unterstellt, so wie heute Kernfusion in Laboren betrieben wird, dann ist das in etwa der Wirkungsgrad der Photovoltaik am ausgehenden 19. Jahrhundert. Da gab es tatsächlich auch schon Photovoltaik und der Wirkungsgrad war unter 1%. Da ist heute die Kernfusion. Also das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und es gibt auch Fachveröffentlichungen von Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet tätig sind, die dann die Kosten abschätzen. Aber die abgeschätzten Kosten sind selbst aus heutiger Sicht, sehr, aus meiner Sicht optimistischer Sicht, auch um Faktoren höher wie Photovoltaikstrom. Das heißt, selbst wenn es jemals funktionieren würde, kann es sein, dass wir einen weiteren Weg gefunden haben, Energie bereitzustellen, der sich nur leider nicht rechnet. Also die Chance ist sehr hoch, dass das geschehen würde. Deswegen würde ich da aus heutiger Sicht nicht viel darauf wetten. Was vielleicht besonders wichtig ist, wenn wir den Klimawandel vor Augen haben, dann ist das sowieso eine Nulloption, weil entweder bekommen wir das Problem in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ganz grundsätzlich gelöst, oder wir werden vielleicht als Zivilisation auch gar nichts mehr zu lösen haben, weil die Naturkräfte auf diesem Planeten das für uns lösen, nämlich dass unsere Zivilisation erheblichsten Schaden leidet, wenn nicht in sich völlig zusammenbricht.
Aber dann trifft es sicher sehr gut, dass wir uns getroffen haben heute, um über die Solarenergie zu sprechen. Da haben wir, so habe ich das jetzt verstanden, so gut wie alle Probleme eigentlich schon gelöst, oder? Kann man das so kurz und knapp einfach zusammenfassen? Sie haben jetzt gesagt, kostenfrei wird es nicht gehen, aber das ist am Ende, das wird Energie zum Pfennigpreis.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Centpreis, den Pfennig haben wir ja verabschiedet, aber ja, um das so zu formulieren, wir haben die Technologie, wie sie heute steht. Das ist ja nicht, wir haben jetzt alles in Sack und Tüten und müssen es nur anwenden. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir sind ja schon viel, viel weiter. Also im letzten Jahr wurde 70% der global, weltweit hinzugeführten Stromerzeugungskapazität, alle Länder, alle Stromerzeugungskapazitäten, 70% war Photovoltaik. Das ist heutiger Stand der Dinge. Also wir brauchen nicht zu einer fernen Zukunft uns orakeln, wohin wir kommen könnten mit dieser Technologie. Das geschieht, während wir reden hier. Man muss natürlich dazu sagen, und das werden Kritiker sofort anführen, aber manche Erzeugungskapazitäten, die kann man über viele, viele tausend Stunden eines Jahres nutzen. Photovoltaik, die hängt davon ab, wo in der Welt man ist. Zwischen 1000 und 2000 sogenannte Vollerstunden bekommt man ein Energieäquivalent davon. Deswegen benötigt man auch mehr Kapazität, um die gleiche Elektrizitätsmenge bereitzustellen. Also um eine Größenordnung zu nennen zwischen Photovoltaik und Windkraft ist in etwa ein Faktor 2. Das heißt, von zwei Energiekapazitätseinheiten Photovoltaik bekommt man ungefähr die gleiche Elektrizität wie von einer Kapazitätseinheit Windkraft. Aber 70% bedeutet ja schon eine absolute Dominanz, weil das heißt, was ist eigentlich der Rest? Der Rest ist noch im Wesentlichen Windkraft und dann kommt schon gar nicht mehr viel. Also im letzten Jahr waren es in etwa 10% noch Gas- und Kohlekapazitäten. Kernkraft gab es schon gar nicht mehr, weil sich das eigentlich kaum jemand leisten kann. Das muss immer massiv subventioniert werden. Und dann gibt es noch ein bisschen Wasserkraft, noch ein bisschen Biomasse, ein bisschen Geothermie. Das ist alles wichtig und unterstützt das, aber im Wesentlichen ist es Photovoltaik und das wird dann eben angewandt für die unterschiedlichsten Bedarfe, die wir für Elektrizität haben.
Können Sie dann einmal netterweise für Laien wie mich erklären, was macht denn Solarenergie so viel besser als andere Energieformen? Ich glaube, es ist logisch und nachvollziehbar, dass wir sagen, wir wollen Kohleenergie nicht mehr, weil A ist das schmutzig und B, Sie haben den Klimawandel gerade angesprochen. Sie haben auch den Atomstrom angesprochen, der ist inzwischen die teuerste Energieform. Super gefährlich, wie die Geschichte gezeigt hat, und im Bau auch nicht so einfach. Also es ist sehr kompliziert, ein Kernkraftwerk zu bauen. Aber warum ist denn zum Beispiel Solarstrom so viel besser als Windenergie auch? Also warum wird 70% Solarenergie zugebaut und nicht 70% Windenergie?
Also ich glaube, wir sollten sofort davon wegkommen, die eine Technologie, die eine Erneuerbare gegen die andere auszuspielen. Wir werden die alle benötigen. Die Frage ist nur, wo und in welchen Anteilen. Und jetzt natürlich die berechtigte Frage, wenn das vielleicht zu so 15% bezogen auf letztes Jahr weltweit Windkraftanteil und 70% PV-Anteil ist, an was liegt denn das? Also der eine ist schon mal dieser Faktor 2, was ich von der installierten Kapazität als Energiemenge herausbekomme. Das würden dann die Anteile schon relativieren, so sagen wir 35% und 15%, aber selbst da ist natürlich mehr wie ein Faktor 2 Unterschied dazwischen. Und dann ist die Frage, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist im Wesentlichen zweigeteilt. Das eine ist, für was können wir die jeweilige Technologie verwenden, also wie können wir sie installieren, wie können wir sie bauen. Da ist natürlich, Windkraft braucht eigentlich freie Flächen oder zumindest größere Planeflächen, das können Wiesen, Äcker, das können auch Wälder sein, aber man braucht große Flächen und man braucht Wind. Also es gibt aber ganz viele Regionen in der Welt, da gibt es kaum Wind. Also das ist jetzt für uns in Europa kaum vorstellbar, aber für große Teile des Sonnengürtels der Welt gibt es sehr, sehr wenig Wind. Also da würde es allein schon deswegen wenig Sinn machen. In allen Regenwaldregionen dieser Welt ist quasi kaum Wind, das sind sehr stationäre Wetterverhältnisse dort. Aber überall dort macht Solarenergie gut Sinn. Und die wenigsten werden auf die Idee kommen, an welchem Ort dieser Welt eigentlich die Solaranlage jemals quasi gebaut oder auch gemessen wurde mit dem höchsten Tagesertrag. Das war nämlich nicht ironischerweise in der Antarktis. Aber im antarktischen Sommer hat man einfach 24 Stunden am Tag Sonnenschein, was die Technologie dort sehr attraktiv macht. Ich will damit nur sagen, es gibt keinen einzigen Ort in dieser Welt, wo man Photovoltaik nicht sinnvoll nutzen kann. Das heißt, es ist quasi überall einsetzbar. Und dann aber auch, wir sagen das so schön dazu, skalenvariant. Also das fängt damit an, in netzfernen Gebieten, wo es Elektrizität noch gar nicht hinkam, kann man Off-Grid-Systeme, netzferne Gebiete haben, um sich mit ganz kleinen Solarlampen
Also
abends
selbstversorgermäßig.
Licht zu versorgen. Genau, man kann damit Radio hören, man kann damit das Mobiltelefon laden. Das sind quasi die kleinsten Anwendungen. Die größten Anwendungen sind sehr, sehr große Kraftwerke, die im Multi-Gigawatt-Maßstab Elektrizität bereitstellen, viel größer oder größer, wie es zum Beispiel Kernkraftwerke wären. Und alles dazwischen gibt es. Sehr, sehr, sehr viele haben in unterschiedlichsten Ländern Photovoltaik auf ihren Dächern. Das können Unternehmen sein, Gewerbetreibende, Industrieunternehmen. Also zum Beispiel die großen Data Centers der IT-Unternehmen, die haben ihre Flachdächer im Regelfall mit Photovoltaik bedeckt. Auch große Logistikdächer, das ist inzwischen einfach Standard in sehr, sehr vielen Ländern dieser Welt. Natürlich private Dächer, wo dann Menschen ihren Elektrizitätsbedarf zu erheblichen Teilen selber decken, vielleicht das Elektroauto damit mitladen, in der Übergangszeit die Wärmepumpe damit betreiben, mit Batterien, vielleicht auch ganz über die Nacht kommen, wenn die Sonne scheint, aber das geht nicht für alle Stunden im Jahr, deswegen ist man nach wie vor ans Netz angeschlossen. Aber was ich damit sagen will, dass man so an sehr, sehr unterschiedliche quasi Anwendungsprofile mit der ein und derselben Technologie rankommt, weil im Regelfall die Solarzelle oder das Photovoltaikmodul ist in fast allen Anwendungen eigentlich identisch. Das ist eigentlich sogar global standardisiert. Was mich zu dem zweiten Punkt bringt, ist einfach unglaublich günstig. Also selbst wenn man an einem Ort beides machen könnte, Photovoltaik und Wind, gibt es vielleicht in immer mehr Orten, wo man tendenziell Richtung Photovoltaik tendieren würde, weil die erzeugte Menge Elektrizität einfach weniger kostet.
Also ich würde das jetzt einmal so zusammenfassen. Solarenergie ist praktisch Solein-Energie. Man kann das in allen Farben und Formen für jede Anwendung nutzen, egal ob man ein hochspezialisierter Konzern oder eine Privatperson ist. Ich kann das an meinen Balkon hängen, ich kann in den Baumarkt gehen, das kaufen für wenige 100 € glaube ich, inzwischen Balkonkraftwerke, kann die mit nach Hause nehmen, ranhängen und den Stecker reinstecken und das funktioniert genauso gut, als wenn ich Microsoft bin und meinen gesamten Betrieb bis 2030, glaube ich, komplett auf erneuerbare Energie stellen will. Und das geht zum Beispiel mit Windkraft nicht.
Genau, das ist der entscheidende Unterschied, ja.
Dann das Zweite, was Sie gerade angesprochen haben, das ist nämlich das Faszinierende, was ich bei der Vorbereitung gesehen habe. Die Kosten für Herstellung und Teile für Photovoltaik sind in den letzten 15 Jahren um 90% gesunken. Das ist dann der andere große Vorteil. Es wird einfach immer günstiger und gleichzeitig aber auch immer effizienter.
Genau, das geht aber auch so ein bisschen Hand in Hand. Also wenn man quasi die Effizienz steigert, macht es die Industrie in dem Wege, dass es auf jeden Fall die Kosten nicht erhöht, aber im Regelfall die Kosten senkt. Also Effizienzsteigerungen kann man dadurch erreichen, dass man die ganze Technologie komplizierter macht, dann wird es aber oft nicht günstiger. Das heißt, man muss quasi die Komplexität so niedrig wie möglich halten im Herstellungsprozess, in der Anwendung, in den Materialien, um damit die Gesamtkosten zu senken. Aber das ist eigentlich eine quasi paranoide Industrie, die seit Jahrzehnten darauf getrimmt ist, es muss immer günstiger, günstiger, günstiger werden, weswegen das quasi jetzt eine Kern-DNA der Industrie ist. Und das wird dann mit einem sogenannten Lernratenansatz oder Lernkurven wird das beschrieben. Und im jahrzehntelangen Mittel heißt das, dass Photovoltaikmodule um 25% günstiger werden, wenn die jemals historisch hergestellte Menge verdoppelt wird. Das geschieht aktuell so alle 2 Jahre, vielleicht manchmal sogar ein bisschen schneller. Und dann wird quasi das Modul um 25% günstiger. Jetzt ist es nur so, dass für die letzten 15 Jahre waren das nicht 25%, sondern 40%.
Also es wird deutlich günstiger, als man gedacht hat, dass es günstiger wird.
Genau, es geht noch schneller und noch besser, ist aber eigentlich nicht mal so überraschend, weil das ist 40% Lernrate, also das heißt, pro Verdopplung der jemals historisch hergestellten Menge wird das Modul um die nächsten 40% günstiger. Wenn man sich quasi alle 2 Jahre verdoppelt, heißt das, pro Jahr wird es um 20% günstiger.
Und das Modul. Ist das eine ist Entwicklung, die aktuell nach wie vor noch anhält.
Ja, ja, die ist, also die letzten 15 Jahre stabil. So, es hat ungefähr so Mitte, Ende der 2000er angefangen. Es gab so ein bisschen Disruptionen mit der Pandemie und quasi mit Lieferkettenproblemen, aber die wurden alle schon wieder aufgeholt in den letzten 12, 18 Monaten. Wir sind voll auf dem Standardtrend, ist aber auch gar nicht so überraschend, weil Photovoltaik ist letztlich eine Halbleitertechnologie. Wir kennen das von unterschiedlichsten Halbleiterprodukten, dass die eben genau diese 40% Lernrate haben. Das macht die Photovoltaik auch. Wie lässt sich das erreichen? Das sind einfach sehr, sehr große Skaleneffekte, Economies of Scale von den Herstellungsstätten und global standardisierte Produkte, Maschinen, Module. Das ist extrem standardisiert, weswegen man diese extremen Skaleneffekte erreichen kann. Das ist ein stabiler Trend eben und der schon sehr, sehr lange. Wie lange der anhält, wird diskutiert seit Jahrzehnten. Wir können nur beobachten, er hält an. Es ist schon die günstigste Form der Elektrizitätsbereitstellung. Es spricht im Moment aber nicht so viel dafür, dass dieser Trend schlagartig disruptiv stoppen würde.
Und das ist dann aber auch in gewisser Weise die Konsequenz aus dieser massiven Subvention, die in China betrieben wird, der Solarindustrie. Dass halt wahnsinnig viele Unternehmen wahnsinnig viel in dem Bereich forschen und machen.
Ich würde das gar nicht mal so auf die Subventionen schieben, weil würde man alle Subventionen vom Tisch nehmen, wäre die gleiche Technologie halt irgendwie so 20-30% teurer. Das ist so in etwa so die Größenordnung, über die man da redet. Es geht einfach darum, mit dieser Unterstützung noch schneller quasi die Skalierungsabfolge ablaufen zu können. Und ich meine, in dem Zusammenhang kann sich eigentlich Deutschland als Land, als Gesellschaft, können wir uns schon etwas, würde ich sagen, auf die Schulter klopfen, weil, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, waren wahrscheinlich die größten Beiträge zur positiven Entwicklung der Menschheit, die Deutschland in seiner kompletten Geschichte geleistet hat, der Buchdruck von Gutenberg und dann die Ermöglichung, dass Photovoltaik so extrem günstig wird, weil das wurde in etwa vor 25 Jahren mit dem Erneuerbaren Energiengesetz erreicht, dass ein zuvor völlig unvorstellbar großer Markt geschaffen wurde, der quasi eine unbegrenzte Abnahmemenge zu diesem Zeitpunkt ermöglicht hat, womit die Industrie sich unglaublich schnell, unglaublich stark entwickeln konnte, automatisieren konnte, auch investieren konnte in neue Produkte, die dann allerdings durch, muss man fairerweise sagen, durch Politikversagen sowohl in Deutschland wie aber auch in ganz Europa letztlich quasi die Butter vom Brot genommen wurde und jetzt die Industrie zu über 90% in China lokalisiert ist. Was man aber fairerweise sagen muss, hat einfach die chinesische Regierung, die Entscheidungsträger einfach verstanden,
Die Option
um welche
wiedererkannt.
außergewöhnliche Technologie es für dieses Jahrhundert geht. Und wenn man in der Frühphase eben sehr proaktiv engagiert sich um eine Industrie kümmert, man eben auch sehr hohe industrielle Anteile erreichen kann. Und, aber am Ende des Tages ist es Konsequenz von Politikversagen auf europäischer Seite. Auf der anderen Seite, die ganze Welt profitiert ja davon, weil diese enorm günstige Technologie wurde, wenn man nur sehr fair ist, technologisch eigentlich ermöglicht von den USA, Deutschland und Japan. Das waren die drei wesentlichen Technologienationen, die die Technologie geschaffen haben. Dann wurde der Markt durch Deutschland geschaffen. Da wurden sehr viele Milliarden in die Hand genommen. Aber die Industrie finanziert und hochgezogen, das wurde in China getan. Weswegen es eigentlich so eine Kombination aus diesen fünf Ländern in unterschiedlichen Phasen vom zeitlichen Ablauf war, dass diese Technologie ermöglicht hat. Und was man sich echt auf der Zunge zergehen lassen muss, wie effizient die Industrie heute geworden ist. Noch vor 15 Jahren hat es zum Teil 20, 25 Jahre gedauert, dass Laborergebnisse am Markt ankamen. Inzwischen ist diese Zeitspanne vielleicht auf 2, 3, 4 Jahre zusammengeschrumpft, dass neueste Erkenntnisse zu Materialien, zu Eigenschaften
Also,
im
wie man die
Labor sofort
Solarmodule,
in Produkte
Solarzellen noch
kommen.
effektiver oder effizienter bauen kann.
Genau, ja. Also der Transfer von der grundsätzlichen Technologieentwicklung in die Märkte, der ist unglaublich schnell in den letzten Jahren geworden.
Das ist ja so ein bisschen das große Faszinosum an dieser Entwicklung. Also, ich hatte das vorhin in der Anmoderation. Die Rede ist da teilweise von der großen Solarrevolution. Sie selbst haben von der solaren Zivilisation gesprochen. Das ist ja eine unfassbare Veränderung der kompletten Wirtschaftswelt, unseres kompletten Alltags. Und Sie hatten, als wir den Termin gemacht haben, haben Sie selbst davon gesprochen, ne, das haben viele für Spinnerei gehalten. Können Sie uns einmal erklären und mitnehmen, woher diese große Skepsis kam?
Also ich glaube, das ist schwierig zu verstehen. Man muss damit beginnen. Es war einfach über Jahrzehnte die teuerste Form, Elektrizität bereitzustellen.
Okay.
Aber sie hatte von Anfang an einen hochprofitablen Markt, weil dort war es die günstigste Lösung. Und das war in den 1960er Jahren die energetische Versorgung von Satelliten im Weltraum. Nämlich zuvor wurden da einfach einmal Batterien in die Satelliten eingebaut. Und wenn die leer waren, war der ganze Satellit unbrauchbar. Und da konnte man quasi hochpreisigste Apothekenpreise verlangen. Das war immer noch extrem profitabel für dieses teure Business. Und das war der erste komplett nachhaltig stabile Markt. Und
Das
jetzt
glaube
ist
ich
die
heute
Unterschied.
immer noch so. Die ISS ist mit Solarsegeln
Ja,
unterwegs im
natürlich.
All, die
Genau. Genau, aber das ist der entscheidende Punkt. Dieser Mechanismus hat sich im Lauf dieser Jahrzehnte seit den 1960er Jahren mehrfach wiederholt. Aber Photovoltaik ist kein einziges Mal von einer anderen neuen Technologie verdrängt worden, wenn einmal ein Markt erobert wurde. Also was sind die Märkte? Der eine ist Weltraum, quasi netzfern, aber sehr netzfern. Der zweite netzferne Markt ist, wenn man kein großes Stromnetz hat, wenn man also quasi off-grid, aber terrestrisch ist. Da gibt es eigentlich auch keine andere Option, wenn man nicht zufällig neben einem Bach oder einem Fluss lebt. Das ist dann auch Photovoltaik. Dann kamen schon die netzgekoppelten Märkte dazu. Das sind vor allem Aufdachanlagen. Ich meine, die meisten Menschen auf diesem Planeten können sich heute ihre Stromrechnung vom Energieversorger angucken und dann angucken, was die Kilowattstunde Strom kostet, wenn sie sich Solarmodule auf ihr Dach schnallen. Das ist meistens deutlich, deutlich günstiger. Deswegen wird das auch im Regelfall sehr intensiv gemacht, weltweit, in unterschiedlichsten Ländern. Das war quasi der dritte große Markt. Dann kam ein vierter großer Markt, und zwar, das sind dann große PV-Kraftwerke, die eigentlich Strom für das große Übertragungsnetz bereitstellen. Dieser Markt hat so vor 15 Jahren begonnen. Das macht heute, sind die Aufdachanlagen ungefähr die Hälfte und die großen Freiflächenanlagen ungefähr die andere Hälfte des Weltmarktes. Von Land zu Land gibt es unterschiedliche Anteile, aber das ist mal 60-40, mal 40-60, mal 50-50 die Anteile, aber ungefähr so. Und der nächste große Markt, und das wird der mit Abstand größte sein, wird dann der Markt sein, wenn eigentlich Elektrizität in andere Energieformen umgewandelt wird. Und das sind Energieformen, die wir benötigen, weil wir die Anwendung nicht mehr direkt elektrifizieren können. Das wäre also Flugkerosin für die Luftfahrt. Das wären Chemikalien in der Chemieindustrie. Das wären dann nachhaltige Materialien. Also wir reden zum Beispiel von Stahl, grünem Stahl. Am Ende des Tages brauchen wir günstige Elektrizität für günstigen Wasserstoff. Mit dem günstigen Wasserstoff können wir dann grünen, nachhaltigen Stahl herstellen. Nur ist die Frage, wo kommt der sehr günstige Strom her? Das ist in manchen Regionen der Welt Windkraft. Hier und da vielleicht ist noch ein bisschen Wasserkraft übrig und die anderen vielleicht 70, 80% werden dann Photovoltaik sein. Und also deswegen diese Treibstoffe, die Chemikalien, die Materialien, das ist zum Schluss vielleicht der größte Markt. Und das bezeichnen wir dann ganz allgemein als Power-to-X-Economy oder quasi Power-to-X-Wirtschaft. Und in weiten Teilen der Welt ist wahrscheinlich Solar-to-X-Economy wahrscheinlich sogar der bessere Begriff dafür. Und das ist eigentlich eher eine neue Tendenz, dass inzwischen diese Elektrizität so günstig geworden ist, dass wir das umwandeln können, noch mit weiteren Technologien, die dafür nötig sind, aber dann eben für Treibstoffe, Chemikalien, Materialien, die wir nicht anders direkt elektrifizieren können.
Das ist ja aber schon so ein bisschen wieder das Ende der Vision der solaren Zivilisation. Die Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, wie die Solarenergie nach und nach einen Marktbereich erobert hat und dann nicht mehr verdrängt worden konnte. Das ist aber die Entwicklung, die haben vor 25, 30, 40 Jahren Menschen in der Politik nicht vorhersehen können. Das war für die zu abstrakt. Das war für die eine Utopie.
Für 98% würde ich zustimmen, aber es gibt einen der wahrscheinlich einflussreichsten deutschen Politiker der letzten Jahrzehnte, leider vor Jahren gestorben, Hermann Scheer, der hat 1909, und ist einer der beiden Haupt quasi Initiatoren des Erneuerbaren Energiengesetzes, der hat 1999, also vor 25 Jahren, ein Buch veröffentlicht, das heißt Solare Weltwirtschaft. Da steht praktisch alles drin. Also das vielleicht ist nicht in den Details, wie wir das heute diskutieren, aber das hat sich sehr weit verbreitet. Das war auch nicht sein erstes Buch. Also das war eigentlich schon fast von einer Trilogie oder vier Bänden oder von unterschiedlichen Büchern, die unterschiedlichen Aspekte quasi angeschnitten haben, ist das schon quasi in dieser Reihe gewesen. Und das war für die, die es sehen wollten, war das sehr früh erkennbar. Muss aber fairerweise dazu sagen, aus unserem heutigen Verständnis ist das schon visionär. Aber dieses Wissen gab es, das wurde auch ordentlich begründet. Aus heutiger Sicht ist nicht so viel falsch in diesem Buch. Ganz grundsätzlich wurde wenige Jahre zuvor von einem sehr interessanten Wissenschaftler, Bent Sørensen aus Dänemark, aber die erste wissenschaftliche Fachstudie veröffentlicht, wie man eine globale, hundertprozentige Energieversorgung organisieren könnte und erstaunlicherweise Solarenergie, nicht nur Photovoltaik, aber insgesamt Solarenergie, leistet den Löwenanteil. Löwenanteil heißt Größenordnung 70%. Das würden wir heute auch bestätigen, aber nur die allerwenigsten Energiesystemforscher würden das heute schon bestätigen. Die meisten werden vielleicht noch ein paar Jahre brauchen dorthin. Aber quasi um das heutige Verständnis weiterentwickeln zu können, brauchte man eigentlich auch mehr wissenschaftliche Modelle. Also wir rechnen heute eigentlich alles in einer einstündigen Auflösung mit echten Wetterdaten, weil es ist immer die Frage, wenn die Sonne nicht scheint, funktioniert es noch? Da brauchen wir natürlich gute Antworten. Die gibt es aber alle seit vielen Jahren. Das ist also nicht wirklich in Frage zu stellen. Dann wurde in den 2000er Jahren zum Beispiel von meinem Kollegen Michael Stirner, der lehrt in Regensburg, quasi das Power-to-X-Konzept als solches entwickelt, quasi mit Sektorenkopplung. Sehr viele reden heute über Sektorenkopplung. Das kommt aus dieser Zeit, wo man, wenn man günstige Elektrizität hat, wie kann man das in andere Energieformen umwandeln, die man dann effizient nutzen kann? Also sprich, diese Grundideen wurden dann schon weiterentwickelt, und die werden heute eher ganzheitlich zusammengesetzt. Wie kann man ein komplettes Energiesystem versorgen? Sie sagten gerade, dass ich quasi den großen Bogen gespannt habe. Nein, wir können sogar noch zwei Schritte weitergehen. Wir waren ja bislang nur beim Energie- und Industriesystem, aber wir haben ja eigentlich auch noch ein Klimawandelproblem, ein massives in dieser Welt, mit quasi einer viel, viel zu übermäßigen Deponierung von Treibhausgasen quer über den Planeten verteilt, nicht nur in der Atmosphäre, vor allem auch in den Ozeanen sehr viel, womit wir zur Versauerung der Meere beitragen. Also wir haben gigantische Mengen an Treibhausgasen hier quasi verstreut. Jetzt ist die Frage, haben wir eine Chance, die wieder zurückzubekommen? Und auch da kann man eben mit sehr, sehr günstiger Elektrizität quasi, das heißt dann CO2-Staubsauger, solche Begriffe werden dafür verwandt, Aber das fängt an, sich dann zu rechnen, weil diese Energie so günstig ist. Das ist quasi eine Hauptanwendung, wie wir quasi auf negative CO2-Emissionen kommen. Der erste Schritt ist natürlich überhaupt erstmal null Emissionen zu erreichen und ein vollständig nachhaltiges Energiesystem zu haben. Aber dann können wir uns mit sehr günstiger Energie, die die Photovoltaik ermöglicht, auch quasi diesen
Teure
Schaden
Anwendungen
wieder
leisten.
anfangen zu reparieren. Das ist die eine Option. Und die andere Option ist eigentlich ein anderer Menschheitstraum. Wir können eigentlich die Wüsten begrünen. Das ist insofern deswegen so wichtig, weil A, da haben wir relativ häufig nicht so erhebliche Landnutzungskonflikte. Und auf Böden würde sehr häufig Pflanzen wachsen, wenn denn Wasser da wäre. Und wiederum dieses sehr günstige Wasser wäre möglich mit extrem günstiger Elektrizität und Meerwasserentsalzung. Also es
Aber da
gibt
geht es ja
schon.
dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung Geoengineering. Das klingt ja tatsächlich so ein bisschen gefährlich, weil ich das nicht einschätzen kann, ob das gefährlich oder welche Gefahren oder Risiken es bergen könnte, wenn wir anfangen, in den Wüsten herumzuspielen und dort mehr als Oasen anbauen zu wollen.
Also in den letzten Wochen habe ich mit Menschen in Namibia gesprochen. Die würden sich freuen, wenn das Wetter noch so wäre oder das Klima noch so wäre wie vor ein paar Jahrzehnten. Also mir hat einer erzählt, nach vor 10, 15 Jahren gab es Zebraherden auf seiner Farm. Das sind eigentlich Savannentiere. Die werden jetzt verdrängt von Wüstentieren. Das sind jetzt Wüstenantilopen angekommen. Also das ist quasi, was sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat. Was ich damit sagen will, wir haben viele Wüstenregionen, die waren vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden waren die schlichtweg Wald oder Regenwald, weil wir sie abgeholzt haben, relativ häufig oder durch Klimawandel verändert wurden oder weil sich planetare Systeme verändert haben. Also die Sahara war vor 40.000 Jahren ein Regenwald, vor 10.000 Jahren eine Savanne, jetzt ist es eine Wüste. Aber natürlich ist es Terraforming oder Geoengineering, da würde ich zustimmen. Die Frage ist natürlich nur, in welchen Grenzen wir das machen. Natürlich, es geht
Aber
nicht
das
darum,
Prinzip
alle
ist.
Wüsten zu begrünen, aber wir könnten es tun. Und es hat auch noch ganz praktische, vielleicht sogar Notwendigkeiten, wenn man die Ergebnisse der Klimawissenschaft sehr, sehr ernst nimmt, und das sollten wir alle tun, dann ist das ganz klare Ergebnis, dass man in wenigen Jahrzehnten in der Golfregion eigentlich physisch als Mensch im Sommer in Außentemperaturen gar nicht mehr überleben kann. Es ist zu heiß mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Das schaffen wir als Menschen gar nicht mehr. Da wiederum wäre es natürlich sehr interessant, in der Region erhebliche Wiederbegrünungen mit Wäldern zu machen, weil Wälder haben diese Eigenschaft, dass sie Wasser verdunsten und die Umgebungstemperatur absenken. Das heißt, das könnte tatsächlich eigentlich ein Programm in der Golfregion werden. Man denke an so Ölstaaten wie Oman oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die könnten sich das ja auch leisten, das, oder Katar, das wäre jetzt nicht das Problem. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir solche Anwendungen in 10, 20, 30 Jahren finden werden, mit dem Haupttreiber, dass eben die Energie, die man dafür benötigt, so unglaublich günstig geworden ist.
Das ist ja das, was über allem steht, was Sie gerade erzählt und erklärt haben. Die sehr, 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 sehr günstige und weit verbreitete Solarenergie schafft uns neue Anwendungsfelder. Also wir können theoretisch in der Wüste, wenn wir das möchten, wir können dort wieder begrünen, wir können auch, Sie haben die CO2-Staubsauger angesprochen, wir können im Zweifelsfall sehr energiehungrige Maschinen bauen und betreiben, weil wir ja mehr oder weniger unendliche Energie dann von der Sonne bekommen und nutzen können. Da stand jetzt aber noch nicht, um nochmal zurückzukommen, nicht alles im Buch von Hermann Scher drin.
Nein,
Nein,
diese
okay.
zwei Sachen, die wurden, glaube ich, erst in den letzten fünf Jahren in dieser Intensität verstanden. Ja.
Okay, bei ihm waren das dann tatsächlich eher so Argumente für das Wirtschaftsleben und wahrscheinlich auch für die Energie- und Stromversorgung. Und da war dann aber das Argument derjenigen, die gesagt haben, das kann ich mir ja nicht vorstellen, das war dann häufig das Kostenargument. Sie haben gesagt, glaube ich, 98 oder 99, wann er das Buch geschrieben hat.
99, ja.
99.
Ja, aber ich meine, auch das. Also die wenigsten haben es im letzten Jahrhundert prognostiziert, in welche Richtung wir laufen, oder laufen können, laufen werden. Aber es gibt, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. In den 1970er Jahren, nach den ersten Ölpreiskrisen, wurden ganz fundamentale Arbeiten gemacht, wo das erste Mal sich kluge Köpfe Gedanken gemacht haben, wenn wir diese Technologie ernst nehmen, wie weit können wir kommen? Und es war eigentlich seit den 1970er Jahren klar, das dauert vielleicht Jahrzehnte, vielleicht viele Jahrzehnte, aber im Kern kann diese Technologie dies leisten. Es war für sehr, sehr viele Jahre war noch die Annahme, dass solarthermische Kraftwerke, das ist quasi die zweite große, zumindest aus dieser Zeit große Solartechnologie, dass die einen sehr großen Anteil haben könnten. Das hat sich in den letzten Jahren anders entwickelt. Sie werden quasi sehr, sehr wenig nur gebaut. Das liegt auch mit daran, dass Photovoltaik so unglaublich günstig geworden ist, aber auch damit, dass die andere Technologie, solarthermische Kraftwerke, komplizierter ist. Es ist nach wie vor eine thermische Kraftmaschine, die meistens Wirkungsgradprobleme hat und man muss sie kühlen. Und wenn man eben sehr viel Sonne hat, hat man das effizienteste Kühlmedium ist Wasser, hat man meistens nicht viel Wasser. Das könnte man auch mit Luft kühlen, aber am Ende des Tages ist es alles etwas teurer, deswegen wird das nicht so oft gemacht. Photovoltaik ist viel günstiger und eben Photovoltaik hat eben es so schnell beschleunigt, weil sehr große Kraftwerke, wo sehr große Energieversorger investieren würden, die gab es ja über viele Jahre gar nicht. Über viele Jahre gab es ganz viele kleine Anlagen auf den Dächern, aber weil die Technologie so modular ist, so standardisiert ist, die Solarzellen, die PV-Module, das sind ja quasi die gleichen. Es wurden nur dann die Anlagen größer im Laufe der Zeit. Das ist eben der große Modularisierungsvorteil der Photovoltaik, dass man es auch so flexibel für die unterschiedlichen Anwendungen immer wieder neu anpassen kann.
Der Ausgangspunkt für dieses Gespräch war ja dieser Leitartikel im Economist. Jetzt dämmert mehr und mehr Menschen, hoppala, die Solarenergie, das ist vielleicht schon, ich schnipp's jetzt gerade mit den Fingern, das ist es vielleicht schon. Das stellt die ganze Welt auf den Kopf und das dämmert jetzt vielen Menschen inzwischen.
Ja, würde ich so bestätigen. Man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht nur die Solarenergie, die Photovoltaik. Es hat auch begünstigende Faktoren, dass andere Technologien diese Energieform direkt benötigen oder es quasi die Anwendung der Solarenergie mehr unterstützen, der Photovoltaik mehr unterstützen. Das sind vor allem Batterien. Also wenn man in den letzten 10 Jahren sieht, wie Batterietechnologie sich entwickelt hat, das ist faszinierend. Das ist wie vor 20, 30 Jahren Photovoltaik. Es geht sehr, sehr schnell, dass die technologischen Standards erhöht werden. Es werden sehr schnell grundsätzliche Materialfragen
Es gibt da viele
gelöst und
Parallelen.
verbessert. Und die Kosten sinken sehr, sehr schnell. Also es ist unglaublich. Es ist teilweise innerhalb von 12 Monaten sinken die Kosten um 40%. Können wir gerade im Moment beobachten von größeren Batteriekraftwerken. Die Lernraten sind nicht ganz so hoch wie von Photovoltaik vergleichbar. Die Wachstumsraten zum Teil höher, sehr, sehr hoch. 50 bis 100% Jahresvolumenwachstum ist bei Batterietechnologie Standard. Und eben die Batterien haben eine ähnliche quasi Metamorphose durchlaufen wie Photovoltaik. Lithium-Ionen-Batterien kamen in den Markt mit Notebook-Computern, mit Mobiltelefonen, mit unseren Smartphones heute. Dann wurden sie schon größer, also zum Teil für netzferne Anlagen natürlich, aber noch keine ganz großen Anlagen. Dann sind wir auf Elektromobilität gekommen, sind aber es noch keine so riesigen Batterien, aber es ist immer das kleine Element. Es ist eine modulare Technologie, die ich in sehr großem Maßstab standardisiert global herstellen kann, um dann quasi anwenden zu können. Das ist heute 80% des Marktes, ist Elektromobilität auf der Straße. Und die anderen 20% sind stationäre Batterien. Das kann jetzt aber, hat auch wieder angefangen im kleinen Maßstab. Leute haben sich in den Keller gestellt, ins Gebäude reingestellt, um über die Nacht zu kommen. Inzwischen werden in großen Regionen in der Welt, zum Beispiel insbesondere also in Deutschland natürlich auch, aber auch in Australien, auch in Kalifornien, werden ganz, ganz große
Batterieparks.
Parks gebaut, um letztlich die Photovoltaik effizienter nutzen zu können. Also das ist ein unglaublicher Beschleuniger für die Photovoltaik. Da haben wir aber auch quasi Anwendungen wie vielleicht jetzt in den nördlichen Breiten Wärmepumpen. Wärmepumpen brauchen Elektrizität, wir brauchen mehr Elektrizität. Das kann Wasserkraft sein, das kann Windkraft sein, zumindest in den Übergangsphasen kann es auch Photovoltaik sein. Und quasi das nächste, wenn man das Wording so verwenden möchte, das nächste große Ding, das werden dann die Elektrolyseure sein. Also wir brauchen quasi Wasser, sehr günstigen Strom, dann bekommen wir den Wasserstoff. Den braucht zwar fast keiner, aber mit diesem Wasserstoff können wir eben dann Treibstoffe, Chemikalien und hochwertige Materialien herstellen, wie grünen Stahl. Dafür brauchen wir diesen Wasserstoff. Und damit wird quasi der nächste große Beschleuniger für die Nachfrage nach Photovoltaik, wird vor allem sehr günstiger Wasserstoff sein, den wir für andere Produkte benötigen. Und dafür brauchen wir eine sehr effiziente, günstige Industrie, die Elektrolyseure herstellt. Und immer davon profitiert Photovoltaik, aber Photovoltaik profitiert davon, weil Elektrizität schon so günstig ist. Das schafft neue Märkte. Ist ja nicht überraschend, das ist Wirtschaftstheorie seit langer Zeit. Wenn die Preise sinken, kann man sich neue Märkte erschließen. Genau das kann man hier beobachten. Aber halt auch mit neuer Funktionalität wie Batterien, dass man quasi stabiler, längere Zeiträume gut kosteneffizient abdecken kann.
Und das, was Sie gerade am Beispiel von Wasserstoff beschrieben haben, das ist dann diese Power-to-X-Economy, diese aus Elektrizität machen wir einen, wie nennt man das, eine Chemikalie, die andere Maschinen zum Betrieb benötigen. Und dann, so ich nenne das jetzt mal Solarmethanol, das wäre ein Anwendungsfeld. Ich weiß nicht, ob Solargas generell irgendwie möglich wäre, um auch solche Prozesse zu dekarbonisieren zu können. Aber alles das, was man schwer dekarbonisieren kann, ein schweres Wort. Und wo man Elektrizität selbst nicht gut einsetzen kann, da wird dann einfach mit Hilfe von Solarenergie oder auch Windenergie, wo mehr Wind weht, dort wird dann einfach der Antriebsstoff einfach hergestellt.
Genau, das ist die Kernidee quasi der Power-to-X-Wirtschaft oder Power-to-X-Economy, wie wir das bezeichnen. Und dieses X, das sind quasi immer andere Formen, wie man Energie dann quasi besser nutzen kann für andere Anwendungen. Und wir haben uns im Laufe der Jahre unterschiedlichste Dinge angeguckt. Das Einfachste ist Wärme, also Power to Heat. Das macht man auch schon seit geraumer Zeit in Norddeutschland. Wenn die Netze überlastet sind, haben wir zu viel Windstrom, wir haben negative Strompreise. Was machen die Stadtwerke dort? Sie nehmen diesen sehr günstigen Windstrom, wo sie vielleicht sogar noch Geld für bekommen, wenn sie ihn nehmen. Und das wird dann in Wärme umgewandelt und das geht in Nahwärmenetze rein. Das ist Power to Heat. Das ist eine der Anwendungen. Die andere Anwendung Power to Heat ist mit Wärmepumpen. Natürlich werden Wärmepumpen sehr attraktiv, genau aus diesem Grund. Aber das ist Wärme. Dann die Treibstoffe kann ich alles nur bestätigen, genau. Gase, natürlich, man kann Methan damit herstellen. Wasserstoff ist natürlich auch ein Gas. Die Frage ist nur, für welche Anwendungen wird denn in 20 Jahren Methan überhaupt noch notwendig sein? Das haben wir uns auch sehr gründlich angeguckt. Man findet eigentlich gar nicht mehr viel, weil immer irgendeine andere Lösung eigentlich eine bessere ist. Aber prinzipiell geht das natürlich. Dann Chemikalien, das ist vor allem Ammoniak, braucht man eigentlich im Wesentlichen für Düngemittel, aber auch für andere Anwendungen. Und dann Methanol, die komplette organische Chemie, Plastikherstellung, andere Sachen kann man mit Methanol darstellen. Das ist inzwischen, glaube ich, relativ gut verstanden. Aber Power-to-X würde auch sauberes Wasser bedeuten, also über Meerwasserentsalzung. Es geht Strom rein, es kommt ein anderes Produkt raus, das ist Wasser. Das kann negative CO2-Emissionen, kann dieses X sein, weil mit diesem Strom können wir direkt, indirekt CO2 aus der Atmosphäre holen. Wir können, wie ich das vorher angedeutet habe, wir können sogar Power to Forests quasi kreieren. Wir können mit dieser Elektrizität ganze Wälder erschaffen, indirekt natürlich über Wasser und dann wachsen Wälder. Also da gibt es sehr unterschiedliche Formen. Es gibt sogar, und auch das ist hochspannende Wissenschaft, Power to Food. Also wir können mit dieser Elektrizität anfangen und wir können damit Proteine designen, weil wir damit Wasserstoff, Ammoniak, Wärme bereitstellen. Das quasi mit noch den ein oder anderen Zusatzstoffen geht in einen Bioreaktor. Das sind dann hocheffiziente Bakterien darin. Und was ist das Ergebnis? Das sind Proteine. Wir nennen das Essen. Also damit könnte man auch noch ganz andere Probleme in der Welt in den Griff bekommen. Aber die Basis ist immer sehr günstige Elektrizität, die eigentlich fast unbegrenzt zur Verfügung steht. Mit diesem unbegrenzt würde ich quasi noch eine Einschränkung machen. Das müssen wir uns schon vergegenwärtigen. Es ist wichtig, dass wir sehr hocheffiziente Photovoltaik verwenden, weil je höher der Wirkungsgrad der Photovoltaik ist, desto weniger Fläche brauchen wir. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, wir werden bald 10 Milliarden, heute sind wir 8 Milliarden Menschen, wir werden bald 10 Milliarden Menschen sein. Wir werden hoffentlich vielleicht sogar noch wohlhabender, wie wir heute in Europa schon sind. Wenn man das alles zusammen addiert, wird diese Weltgemeinschaft sehr viel Energie benötigen. Wenn wir dann einen 70-80-prozentigen Anteil von Photovoltaik haben, dann könnten wir, und in manchen Regionen wird das wahrscheinlich passieren, auch in Flächenprobleme laufen. Und diese Flächenprobleme müssen wir dann intelligent angehen. Natürlich die beste Lösung ist sehr, sehr effiziente Solarmodule. Klappt wunderbar. Die letzten 10, 20 Jahre pro Jahr 0,4, 0,5 Prozentpunkte höher effizientes Modul. Das wird nicht jahrzehntelang so funktionieren, aber im Moment klappt das noch ganz gut. Und die diese Technologie entwickeln, machen sich ganz viele Gedanken, quasi welche Technologieabfolgen man in den nächsten wenigen Jahren, 5 Jahren, 10, 15 Jahren abläuft. Also da kann man noch etliches erwarten. Und dann können wir natürlich auch andere Intelligenz anwenden. Intelligenz heißt, wir packen erstmal unsere Dächer voll, weil die Flächen haben wir ja, die tun nicht weiters weh. Es gibt auch ganz schöne Anwendungen, dass man zum Beispiel auf Wasser speichern, ob das für Wasserkraft ist oder zur Bewässerung, kann man schwimmende PV-Anlagen draufpacken. Die senken sogar die Verdunstung des Wassers ab und man kann auf dieser Fläche, die man eigentlich sonst auch hat, kann man noch Elektrizität nutzen. Es gibt Arbeiten, die machen das auf Autobahnen. Man kann auch natürlich auf Meer schwimmende PV-Anlagen, könnte man sich vorstellen. Und ganz, ganz großes Thema, auch sehr intensiv beforscht und angegangen in Deutschland, ist Agrivoltaics. Das ist quasi die Kombination aus Landwirtschaft und zwar mit landwirtschaftlicher Produktion von Pflanzen mit Photovoltaik. Und es gibt Regionen, da ist sogar der landwirtschaftliche Ertrag besser, wenn man denn eine Teilverschattung macht mit Modulen. Das ist halt nur die Frage, ist dann die Kombination aus Photovoltaik mit klassischer Landwirtschaft, ist das profitabel auf allen Seiten? Aber da kann man noch gut weiterkommen. Also diese Fläche wird sehr wichtig sein und unsere Abschätzungen sind, dass wir eigentlich so im globalen Mittel werden wir nicht mehr wie 1% der Landfläche benötigen. Und dann hätten wir immer noch die Ozeane, die man im Prinzip ja auch nutzen kann, um Treibstoffe oder Chemikalien herzustellen, wie Ammoniak oder Methanol. Aber selbst wenn nur die Landfläche zur Verfügung stehen würde, würde man mit 1% klarkommen. Und ganz viele Flächen, die tun uns ja gar nicht weh, wenn wir zum Beispiel nur unsere Dächer nutzen und daran denken, da können wir noch unglaublich viel erreichen.
Also es gibt noch wahnsinnig viele Ideen, Möglichkeiten und Optionen. Sie zeichnen gerade das Bild von einer wirklich schönen Zukunftswelt. Ich bin mir nicht sicher, was ich von Power to Food halten soll. Da muss ich, glaube ich, mich nochmal einlesen, ob ich das gut finde. Aber diese solare Zivilisation, die klingt ja wundervoll. Wir haben günstige Energie im Überfluss, können alles, was heute uns und auch der Umwelt schadet, der Erde schadet, grün und günstig herstellen. Jetzt ist ja die entscheidende Frage nur, wann kommt denn dieser Zeitpunkt? Also es ist schwierig, das natürlich genau zu terminieren, wann wir anfangen mit Solarkerosin oder so zum Beispiel in den Urlaub fliegen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder wann wir andere Dinge tun können. Nur gerade in Deutschland erleben wir ja leider eine Situation, wo viele Menschen Klimaschutz vor allem als schädlich empfinden. Und deswegen wäre es ja hilfreich, auch so für das allgemeine Wohlbefinden, glaube ich, eines Landes wie Deutschland, wenn wir schnell gute Nachrichten bekommen. Können Sie eine Zeitangabe ungefähr machen?
Vor 60 Jahren. Und zwar, weil vor 60 Jahren haben wir angefangen, eine günstigere Lösung mit Photovoltaik zu finden für den Betrieb von Satelliten. Und seitdem ist das ein evolutionärer Prozess. Also das sind quasi Anwendungen für Anwendungen, die dadurch attraktiver werden. Also ich meine, wir können ja, es wird Hunderttausende von Menschen in Deutschland geben, bestimmt in den Zehntausenden, ich vermute aber in den Hunderttausenden, die es inzwischen als Standard ansehen, zumindest teilweise, wenn noch nicht vollständig, ihr eigenes Elektrofahrzeug mit ihrem eigenen PV-Strom zu laden. Da muss auch keiner mehr was dazu bezahlen, kann man selber bauen, macht man, rechnet sich. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es fühlt sich anders an, wenn man mit der komplett eigenen Energie ein Produkt nutzt, ein Auto nutzt, wo zuvor Erdöl importiert werden musste über viele Tausende von Kilometern, wo man wusste mit schlechtem Gewissen, na, das wird viele unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen, in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Dimensionen, zum Schluss mit Klimawandel und Verschmutzung, auch mit Luftverschmutzung, kann man umgehen. Also von den guten Nachrichten, vielleicht sind wir einfach als Menschen auch zu viel getriggert. Wir hören in den Nachrichten die komplizierten Dinge, die schlechten Dinge und die guten Dinge nimmt man für so selbstverständlich hin. Aber sie sind nicht selbstverständlich, die wurden hart erarbeitet. Und wenn man sich die aktuelle Diskussion anguckt, Einspeisevergütung für Erneuerbare abschaffen, braucht man nicht. Ja, klar, das wird uns halt wieder die nächsten Probleme bescheren, weil hätten wir das Erneuerbare Energiengesetz, das in den frühen 2000ern eingeführt wurde, nicht quasi
um
kaputt
den Ausbau
reguliert in der
der Erneuerbaren
Zwischenzeit,
zu fördern.
wären wir diesen Weg weitergegangen, hätten wir schon einen deutlich höheren erneuerbaren Energienanteil und hätten, als wir die Energiekrise in den letzten 2, 3 Jahren hatten, die ja eigentlich schon ein halbes, dreiviertel Jahr begann, bevor Russland in der Ukraine einmarschiert ist, und die wir dann hatten, die wir mit sehr, sehr, sehr hohen finanziellen Lasten zu bezahlen hatten. Da wären wir deutlich glimpflicher durchgekommen. Das wird dann immer so vergessen oder gar nicht in Diskussion berücksichtigt. Also ich glaube, wir müssten einmal auf quasi auf der Habenseite mal bilanzieren, was hat uns denn bisher diese Energiewende, diese Technologie alles gebracht? Und ich glaube, da sind wir unglaublich weit gekommen, weil diese installierte Kapazität, die wir haben, die nimmt uns ja für Jahrzehnte keiner. Es scheint die Sonne, es weht der Wind, es fließt das Wasser und wir bekommen Elektrizität. Und wenn das geschieht, sind quasi die Grenzkosten nahe null. Also das heißt, die Anlage muss einmal gebaut werden, dann können wir sie jahrzehntelang nutzen. Auch das ist noch ein spannender Effekt. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden, wie weit wir eigentlich im Moment mit Photovoltaik kommen. Die Kostenrechnungen laufen auf 20 Jahre. Man macht ein Standard-Discounted-Cashflow-Verfahren, also es wird irgendwie abgezinst und alles, was nach 20 Jahren geschieht, ist für eine Wirtschaftlichkeitsrechnung eigentlich irrelevant. Da kommt immer das Gleiche raus. Da kann man dann so IRR und Net Present Value und was man alles schick rechnen kann, aber das macht eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Der Punkt ist nur, Photovoltaik, wie sie heute gebaut wird, die kann im Kern 30, 40 Jahre, vielleicht sogar länger halten, weil das sind heute Glas-Glas-Module, die eine sehr, sehr gute quasi Versiegelung haben, weswegen sie eigentlich nicht degradieren, eigentlich nicht kaputt gehen. Das wird einmal installiert, man kann sie jahrzehntelang nutzen. Wir haben jetzt Anlagen, wir sind jetzt im Jahr 2024, das Erneuerbare Energiengesetz hat so um das Jahr 2000 begonnen. Das sind Anlagen aus der Förderung rausgefallen, die laufen wunderbar, da gibt es keine großen Probleme, wir brauchen vielleicht mal, vielleicht, aber nur einen neuen Wechselrichter, ansonsten Module, alles wunderbar, läuft, läuft weiter. Wie lange das läuft, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur heute, dass wir Module haben aus den 1980er Jahren, die heute noch gut funktionieren. Aber die heutige Technologie ist eigentlich besser, zumindest gerade die Glas-Glas-Module, die wir jetzt seit ein paar Jahren haben, die eigentlich inzwischen fast Standard sind, werden uns also noch lang Freude bereiten. Daher, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, wir sollten uns an den Dingen, die sehr gut laufen, uns auch einmal erfreuen dürfen, um uns dann um die Herausforderungen zu kümmern, die wir dann als nächsten Schritt angehen.
Christian Breyer, das war ein wundervolles Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für ein faszinierendes und vor allem, das freut uns sehr, für ein optimistisches Gespräch. Vielen Dank.
Besten Dank für die Einladung und vielen Dank für das schöne Gespräch.